erobernde Liebe. Der Predigtext, den wir jetzt miteinander begucken wollen und hören wollen, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Früher sagte man Matthäi am letzten, also wirklich die letzten Verse aus dem Matthäusevangelium. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In meiner Lutherbibel hat dieser Abschnitt eine Überschrift. Ich weiß nicht, ob ihr gerade eine Lutherbibel dabei habt. Was steht da bei euch? Habt ihr eine Überschrift? Der Auftrag an die Jünger, das ist der Missionsbefehl im Luther. Ja, genau, der Missionsbefehl. Also, ich habe mich gefragt, wieso die innere Reaktion ist. Man äußerlich gibt mir ja kaum was preis in so einem Gottesdienst, es sei denn, man steht hier oben, wenn man das so hört. Missionsbefehl. Ja, yeah, klasse, jetzt weiß ich endlich, wozu ich da bin auf der Welt. Also nichts wie los. Billy Graham, ich gebe dir Amerika. Reinhard Bonnke, ich gebe dir Afrika. Gib mir Deutschland. Ist das die Reaktion? Ja, wow, das geht los hier. Super, ich freue mich. Ich befürchte, dass das nicht die Reaktion ist. Ich befürchte, dass die Reaktion eine ganz andere ist. Nämlich die Reaktion so geht, ja, das mag ja alles stimmen und gut sein, aber ich bin eigentlich kein Evangelist. Und ehrlich gesagt habe ich auch Angst, wenn ich das so höre jetzt, weil wenn ich mir vorstelle, jetzt sollst du losgehen und wie reagieren die anderen? Alles das, alle diese Reaktionen sind sehr oft motiviert von Schuldgefühlen. Ah, noch was, was ich eigentlich tun müsste, aber was ich eben halt doch nicht tue. Keine Zeit, aber dafür ganz viel Angst bei mir. Sehr oft sind wir schuldorientiert. Oh, da fehlt ein D, da bin ich aber nicht schuld. Ja, das hat sich verschoben. Ah, gut, da ist es D. Was? Ja, das kann natürlich sein, ja. Oh ja, danke für den Hinweis. Also die Schuld ist erstmal ist sie da, jedenfalls das Schuldgefühl. Die Angst vor Schuld ist da. Oh ja, das ist eine Orientierung. Ja, da wandern die Gedanken immerhin zur Schuld. Oh, was ist, wenn ich das und das mache oder dies und jenes unterlasse, dann habe ich Schuld. Und das gellt uns in den Ohren. Das ist eine ganz, ganz laute Stimme. Pass auf, dass du nicht schuldig wirst. Das gellt uns in den Ohren. Und das gellt uns so laut in den Ohren manchmal, dass wir nichts anderes mehr hören. Und dass wir selbst auch sogar die Stimme Jesu nicht mehr hören. Jedenfalls nicht mehr richtig. Dass wir gewaltig was rausfiltern, oftmals Entscheidendes herausfiltern, was aber doch sehr, sehr wichtig ist. Wir hören nichts als Appelle. Du sollst, du musst. Appelle, die für sich genommen Unmögliches fordern, das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch. Was Jesus fordert, wie kommt er eigentlich dazu? Und wir ziehen uns zurück. Jesus sagt, macht zu Jüngern. Boah, wer kann das? Ich kann es nicht. Könnt ihr das? Macht mal einen Jünger. Ich kann gerade mal ein Schiffchen falten, aber einen Jünger machen. Jesus sagt, macht zu Jüngern. Er sagt aber auch, ich bin bei euch. Und die Angstorientierung, die schreit so laut in uns drin, das hören wir gar nicht mehr. Und Jesus sagt, auch mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber das kommt so leise durch, weil die Schuld so laut schreit. Nur im Zusammenhang mit all dem, was Jesus hier sagt, was er seinen Jüngern mit auf dem Weg gibt, ist der Auftrag sinnvoll und überfordert nicht. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Jesus uns liebt. Haben wir noch nie gehört, aber ich sage es jetzt nochmal. Jesus liebt euch. Und aus seiner Liebe heraus beauftragt er uns. Er will uns nichts Böses tun, er möchte uns etwas Liebes tun. Und deswegen gibt er uns, gibt er seiner Gemeinde, gibt er den Jüngern diesen Auftrag. Und wenn wir das wahrnehmen, dann kommt so ein Wunsch in uns hoch, ah, da will ich mich drauf einlassen. Also da steige ich ein. Wenn Jesus mir das sagt, da will ich mit dabei sein. Menschen zu Jüngern machen, taufen, lehren, das ist der Auftrag an uns. Und ich möchte es nochmal ganz groß bringen. So, selbst, also wenn ihr jetzt gar nichts mehr wisst aus dem Gottesdienst, so in einer Stunde, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Jesus beauftragt aus Liebe. Ist das groß genug? Hat jemand Sehprobleme? Gebt ihm eine Brille. Ist jeder Einzelne gemeint? Ja. Und zwar als Teil der Gemeinde, die alles tut. Die Gemeinde bekommt den Auftrag. Nicht jeder Einzelne für sich, jeder, aber als Teil des großen Ganzen der Gemeinde. Und wir nehmen daran teil schon, wenn wir dieses Gebet sprechen. Wenn wir mit einer gewissen Leidenschaft beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann erfüllen wir schon diesen Auftrag mit einem hörenden Ohr, einem echt hörenden Ohr. Der erste Punkt, den ich gerne sagen möchte, ist, Jesus wird mit Unvollkommenheit und Zweifel fertig. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Ich habe da so ein paar Worte in Gelb hier extra markiert und das hat seinen Sinn. Da kommen also die Jünger zusammen und sie waren einmal 12 gewesen. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit. 12 Stämme Israels. 12 ist eine runde Sache. Aber jetzt fehlt da einer in ihrer Mitte, Judas, der Jesus verraten hat, er ist nicht mehr dabei. Ein unvollkommener Kreis von der Zahl her. Und diese unvollkommene Zahl steht auch für die unvollkommene Qualität dieser Gruppe. Sie hatten ja Jesus verlassen, als er gefangen genommen worden war. Die Gemeinde sieht alles andere als ideal aus. Aber aus der Perspektive Jesu ist das ein perfekter Ausgangspunkt. Wir können vorwärts gehen, auch wenn nicht in Reih und Glied, auch wenn vielleicht da so mehr so ein Trampelpfad mit großen Steinen in der Mitte ist. Die Jünger fanden sich auf einem Berg in Galiläa ein, wo genau ist nicht so wichtig, ist hier auch nicht berichtet. Entscheidend ist, dass Jesus sie mehrfach dorthin geschickt hatte nach der Auferstehung. Hier wollte er sie treffen und wollte ganz allein mit ihnen sein, mit dieser unvollkommenen Gruppe, mit diesen Elfen. In Galiläa hatte alles angefangen. Galiläa steht für Anfang. Galiläa steht für Ausgangspunkt. Und es soll hier tatsächlich noch einmal neu anfangen. Berge sind Orte der Offenbarung, Orte der Weisung. Gott hatte die 10 Gebote auf dem Berg Sinai gegeben. Und Jesus hatte die Bergpredigt, wie der Name schon sagt, auf einem Berg gehalten. Und als sie ihn sahen, den Auferstandenen, beteten sie an. Das ist ja klar. Also wenn man den Auferstandenen sieht, da geht man auf die Knie, ganz unwillkürlich, ohne dass einen, da einer das so sagen muss, du, das gehört sich jetzt, das ist impulsartig, spontan. Aber einige zweifelten. Wie? Es waren einmal 12 und die waren ganz hingegeben und dann ist einer ausgefallen, hat ihn verraten. Jetzt sind es nur noch 11, aber von diesen 11 sind auch einige auch immer noch die zweifeln. Was für eine Gruppe? Was kann man aus so einer Gruppe machen? So was gibt's. Aber Jesus hat scheinbar kein Problem damit. Es gibt Sachen, die kann man schlecht glauben, das fällt schwer. Ich finde auch Auferstehung ist schwer zu glauben, wenn man sich das mal so denkt, ein Herz hat aufgehört zu schlagen und das Gehirn wird nicht mehr versorgt, die Zellen sterben ab. Dieser Vorgang soll reversibel sein, die Bibel bezeugt es. Zeugen haben den Auferstandenen gesehen, aber es ist schwer zu glauben vielleicht. Es gibt viele Dinge, die schwer zu glauben sind. Anbeten kann man trotzdem. Aufgrund dessen, was man sonst schon von Gott erfahren hat. Und das reicht. Das ist schon ganz viel. Jesus sieht, es sind nur 11. Jesus sieht, es sind hier einige auch noch dabei, vielleicht 3 oder 4, die zweifeln. Bleibt vielleicht ein harter Kern von 6 Leuten. Und er tritt auf sie zu. Das finde ich enorm. Und er spricht sie an. Er wendet sich nicht mit Grausen, sondern er spricht sie an. Zweifel schreckt ihn nicht. Es hält ihn nicht auf Distanz. Er nähert sich dem Zweifler und er spricht in den Zweifel hinein. Und er gibt diesen Auftrag, diesen gewaltigen Auftrag, mitten in die zweifelnde Schar hinein. Nächster Punkt. Jesus hat unumschränkte Autorität. Was sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das kann man auch verkehrt verstehen. Also, dass ihm alle Waffen gehören oder alle Kriegssysteme irgendwie, alle Divisionen. Weil Gewalt, das hat etwas Brachiales. Aber das ist hier nicht gemeint. Hier ist gemeint Vollmacht. Jesus hat alle Vollmacht. An ihm muss alles vorbei. Keine Macht kann gegen ihn bestehen. Weder eine Macht hier auf der Erde, noch in der unsichtbaren Welt. Vollmacht. Sie ist ihm gegeben. Wann? Das scheint eine neue Nachricht zu sein für die Jünger. Also muss es nach der Auferstehung passiert sein. Und wo? Im Himmel und auf Erden. Überall. Alle Autorität gehört Jesus. Zur Eröffnung des Gottesdienstes haben wir ein Flötenstück gehört. Land of Hope and Glory von Edward Elgar. In diesem Lied pries er die Größe und die Dynamik des britischen Empire. Und für sich genommen eigentlich ein ziemlich unchristliches Lied. Wider still and wider may thy bounds be set. Also deine Grenzen sollen immer weiter gehen. Aber wir dürfen es auf die Herrlichkeit Jesu beziehen. Auf seine Vollmacht. Das britische Empire gibt es nicht mehr. England ist ein ganz normales Land geworden. Also jetzt Leute, die angesprochen sind, bitte nicht zu nah das irgendwie so empfinden. Aber es ist nun so, halt Großbritannien, das ist ein ganz normales Land. Deutschland ist auch ein normales Land. Alle diese Ansammlungen von Macht, die wir Menschen so kennen, zerbrechen irgendwann einmal. Das ist der Gang der Dinge. Aber Jesu Macht bleibt ungebrochen. Das finde ich ganz enorm. Vielleicht denkt ihr manchmal, es ist eigentlich mickrig. Es ist eigentlich mickrig, was ich so erlebe. Aber wenn man das global sieht und über die Jahrhunderte, finde ich das doch eine ganz überraschende Feststellung, dass Gottes Reich nicht klein zu kriegen ist. Auch wenn Missionare in Länder gehen und sie werden getötet, sie werden als Geiseln genommen. Wir haben jetzt gehört von dem Bruder in Usbekistan, der, weil er einen Gottesdienst geleitet hat, ins Gefängnis gekommen ist. Und obwohl die Gemeinde so viel Gewalt provoziert, allein dadurch, dass sie da ist, ist sie nicht klein zu kriegen. Land of Hope and Glory. Der Teufel hat keine eigene Macht mehr. Er hatte Jesu Jesus ja einmal alle Reiche der Erde angeboten in der Versuchung und Jesus hatte abgelehnt damals und jetzt, wo er zu den Jüngern spricht, hat er viel mehr. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist mächtiger als die G8, die sich vor ein paar Wochen getroffen haben, mit dem großartigen Ziel, den Anstieg der Temperatur auf 2 Grad zu begrenzen. Experten haben aber schon gesagt, das geht gar nicht mehr. Jesu Macht ist größer. Er setzt die Herzen in Brand. Macht zu Jüngern. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und in Vers 19 steht ein wichtiges Verbindungswort. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen auf den Text insgesamt. Ja. Also, Jesus, Vers 18. Jesus trat hier, ich hoffe, dass ihr jetzt noch wach seid. Das wäre schade, wenn ihr jetzt schlafen würdet. Es ist anstrengend, ich weiß. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn einer das so sagt, jetzt, ich habe alle Vollmacht, ja, kann nichts an mir vorbei, dann fragt man sich, ja, und wenn einer so eine Macht hat, was macht er denn damit? Was sind denn seine Maßnahmen? Was fängt er damit an? Ja, klar, ist die erste Frage beim Lottogewinner, hat 6 Millionen gewonnen, ja, was machst du damit? Große Frage. Und so könnte man diese Frage auch Jesus stellen. Ja, Jesus, du hast alle Vollmacht, aber was machst du damit? Und er nimmt die Frage vorweg und das kommt dann in Vers 19, er sagt, darum. Und dieses Wort darum ist sozusagen die Brücke. Jetzt kommt, was er mit seiner Macht anfängt. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Weil er diese Vollmacht hat, können seine Jünger ganz andere Sachen machen. Er ballt seine ganze Autorität in diese kleine, mickrige Jüngerschar hinein. Wie ein Trichter. Hier läuft alles zu in der Gemeinde Jesu Christi. Auch wenn man diese Vollmacht nicht sehen kann, auch wenn es keine Waffen gibt und nichts. Er befähigt sie, Jünger zu machen. Das ist der Hauptauftrag in Vers 19 bis 20. Und da habe ich gemerkt, dass es doch gut war, dass ich mal Griechisch lernen durfte in der Ausbildung, weil das hier wirklich den Ausschlag gibt und den Unterschied macht und auch hilft es auch in der Zuspitzung zu verstehen. So übersetzt Luther, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und dann kommen noch so ein paar andere Sachen. Aber das Wichtigste ist, macht zu Jüngern alle Völker. Alles andere ist nachgeordnet. Das ist das Geschäft der Gemeinde Jesu Christi, Jünger machen. Das ist ihr Auftrag. Darum geht es von da an, von diesem Moment an. Die 3 anderen Verben, die wir dann auch noch hören, taufen, lehren, hingehen, taufen, lehren, ist alles beigeordnet. Also besser so übersetzen. Darum, nachdem ihr dann gegangen seid, macht zu Jüngern alle Völker. Das ist der Hauptauftrag. Die anderen Verben, die dann noch kommen, zeigen an, wie sie das machen sollen und was sie dabei noch machen sollen. Jesus sagt, geht hin. Eigentlich, nachdem ihr gegangen seid, macht Jünger. Von wo? Wohin gehen? Von wo? Naja, vom Berg herunter, wo sie jetzt gerade sind, auf den sie gerade angekommen waren. Von da, wo Jesus sie versammelt hat, da waren sie jetzt aufgeladen worden mit dieser gewaltigen Macht. Und jetzt muss es zur Entladung kommen. Jetzt sagt Jesus nicht nur was, er motiviert auch, es zu tun und er ermöglicht auch, es zu tun. Wegen unserer Liebe zu Jesus gehen wir hin, machen zu Jüngern. Nicht, weil das Schuldgefühl uns treibt. Weil wir wissen, Jesus liebt die Menschen. Gott liebt die Menschen und nicht sehen kann, wie sie verloren geht, diese Welt in Finsternis, wie Menschen die ganze Ewigkeit ohne Gott verbringen. Deswegen schickt Jesus seine Leute los. Auch aus Liebe zu uns schickt er uns los. Er gibt uns ewiges Leben. Und dieser Auftrag ist nicht ausgeklammert. Es ist ein Teil dieses neuen, wahren Lebens. So schickt er uns aus. Was heißt Jünger machen? Das können wir auch denken, sind Kosmetiker, die machen Jünger. Aber auch das ist natürlich nicht gemeint, das ist ja groß geschrieben. Was heißt es, Jünger machen? In der Apostelgeschichte kommt dieses Wort auch noch einmal vor, Jünger machen. Das Verb, diesmal nicht durch einen Kosmetiker, sondern durch einen Apostel. Paulus macht eine Stippvisite mit Barnabas in eine Stadt namens Derbe, predigt dort das Evangelium. Und da heißt es in der Apostelgeschichte 14, Vers 21, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. So werden Jünger gemacht. Das Evangelium wird gepredigt. Dann kehrten sie zurück, heißt es dann. Also das waren Leute, die waren einfach gläubig geworden. Die hatten das Evangelium gehört und waren gläubig geworden. Kein langer Aufnahmeprozess. Ein Jünger ist einer, der angefangen hat, Jesus zu folgen. Es ist ein Auftrag, das Informationsdefizit, das besteht in Bezug auf Jesus, zu schließen. Es ist eine Informationslücke da. Es wurde mal gesagt, dass es 2 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die das Evangelium noch nie gehört haben. Ich glaube, dass diese Zahl viel zu nieder angesetzt ist. Ich glaube, dass die Zahl sehr viel höher ist und dass auch in Hemsbach, wo 3/4 nominell zu einer Kirche gehören, in irgendeiner Form, dass auch hier der größte Teil der Bevölkerung das Evangelium noch nicht gehört hat, noch nicht weiß, wer Jesus eigentlich ist. Wir werden ein Bachgassenfest haben. Es ist geplant, angedacht, eine Umfrage zu machen. Ich bin einmal sehr gespannt, in welche Richtung diese Umfrage geht und was sie ergibt. Die Heiden, alle Völker sind inbegriffen. Vorher hatten die Jünger nur den verlorenen Schafen des Hauses Israel predigen sollen. Jesus hatte sie ja schon mal losgeschickt zum Predigen, aber nur in Israel. Und wie genau sie das machen sollen, das sagt er nicht. Er gibt keinen detaillierten Dienstauftrag, der dann für alle Jahrhunderte gelten sollte. Die Apostelgeschichte zeigt, wenn man die mal so liest, wie ungeheuer verschieden das aussehen kann. Wenn wir hier zusammentragen wollten, wie wir, jeder einzelne von uns, ein Jünger wurde, das würde ein ganz interessantes Buch ergeben. Ich glaube, jeder hat so eine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Unverwechselbar, unwiederholbar. Jesus erweitert unseren Horizont. Und es ist so, dass wir alle unseren Komfortbereich haben, jeder von uns. Manche eher einen kleinen Komfortbereich, die haben da ihren Computer und sich. Andere einen etwas größeren, Familie, Kollegen, Freunde. Vor allen Dingen die Leute in der Gemeinde, in der Kleingruppe. Jetzt nach dem Gottesdienst trifft man sich bei einer Tasse Kaffee. Komfortbereich. Aber Jesus macht unseren Horizont weit. Ihm gehört alle Welt. Er hat alle Vollmacht. Nicht nur in Hemsbach, auch in El Salvador hat er alle Vollmacht. Und in Punjab oder sonst wo. Und das Zweite ist, es gibt kein Patentrezept. Bitte fragt nicht nach einem Patentrezept. Schaut nicht ängstlich, wie mache ich es richtig? Alles kann eine Rolle spielen. Ein Hauskreisabend, eine Predigt, eine Fernsehsendung, ein Abendmahl, ein Zeugnis, ein Traum, ein Alpha-Kurs, ein Missionszelt, eine Freizeit, pro Christ, ein Traktat, ein Lied. Jesus ist nicht von Methoden abhängig. Eine große Breite gibt es da, eine große Vielfalt. Und jeder kann etwas beitragen, auch ohne jemanden in Anführungszeichen zu Jesus zu führen, so wie man so klassisch kennt mit Traktat und 4 geistlichen Gesetzen und Übergabegebet. Das kann wichtig sein, für den einen oder anderen. Aber es ist nicht das Patentrezept. Weil wir schuldorientiert sind, oft, also wer jetzt nicht schuldorientiert ist, bitte ich, sich nicht angesprochen zu fühlen. Weil wir schuldorientiert sind, denken wir, hoffentlich mache ich es richtig und korrekt. Liebe denkt mehr vom anderen her. Liebe denkt vom anderen her. Jesus beauftragt seine Jünger zu taufen. Gibt es hier jemanden, der ungehorsam gewesen ist und noch nie jemanden getauft hat? Wenn das der Auftrag ist an jeden Einzelnen, da bin ich fein raus. Ist das ungehorsam, wenn man nicht getauft hat? Ist doch der Auftrag Jesu. Genauso, wenn jemand noch nie ein Übergabegebet gesprochen hat, ist das ungehorsam? Einer lädt ein anderer bereitet einen Abend vor, einer ist Gastgeber. Oh, wie der Evangelist aufgeschmissen wäre, wenn es keinen Hausmeister gäbe. Einer leitet, einer führt ein seelsorgerliches Gespräch. Alles Dinge, womit die Gemeinde auf den Auftrag Jesu reagiert. Auch wenn wir unsere Unterschrift geben für die Freilassung von Bruder Schestakowitsch. Gleich im Anschluss. Auch wenn wir Samstag zum Missionsgebet vielleicht gehen. Wir haben es vorhin auf der Folie gesehen. Oder beim Vortrag von Apels motiviert werden zu beten. Oder vielleicht irgendetwas anderes zu tun. Gebet ist so wichtig. Dein Wille geschehe. Viele von uns sind ängstlich. Gebet ist ein effektives Gegenmittel. Denn Jesus hat Vollmacht, auch Angst zu beheben, zu verdrängen. Gott erhört Gebet und er wird uns auch leiten. Taufen, lehren. Macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wer soll getauft werden? Wenn man das so hört hier. Wer soll getauft werden? Ja, würden wir denken, ja, alle Völker, ne, steht doch da, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie. Grammatisch gesehen, auch wieder war ich wahnsinnig froh, dass ich Griechisch mal gelernt habe, mich gefreut wie ein Schneekönig über die Entdeckung, dass dieses tauft sie grammatisch sich nicht auf die Völker beziehen kann, weil es ein anderes Geschlecht hat. Es kann sich nur auf die Jünger beziehen. Nur Jünger werden getauft, nicht ganze Völker. Also es wäre kein Gehorsam gegenüber dem Missionsauftrag, wenn man jetzt ganze Völker ins Taufwasser treiben würde. Sondern es geht hier um Jünger. Schon alle Völker, aber erst nachdem sie Jünger geworden sind, beziehungsweise wenn sie Jünger werden wollen. Taufe ist Eintritt. Wörtlich steht hier in den Namen des Vaters hinein. Ich taufe in den Namen des Vaters hinein. Das heißt, in die größtmögliche Nähe hinein, in die Familie Gottes hinein, dass einer sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Und er kann zu Gott Vater sagen. Das heißt auch, seiner Herrschaft unterstellt. Wer sich taufen lässt, signalisiert dadurch, ich will mich komplett Gott unterordnen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir hier verbinden ja Taufe so fast nahtlos mit dem Eintritt in unsere Gemeinde, in unsere EFG Hemsbach hier. Aber man sollte das nicht miteinander verwechseln. Wir taufen nicht auf den Namen der Gemeinde, auf den Namen einer Benennung, sondern wir taufen auf den Namen Gottes. Binden an ihn, nicht an Menschen. Also es ist keine bloße Formel, die nur richtig aufgesagt werden soll. Ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sondern es geht hier um den Inhalt. Wir sollen eine taufende Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die offen ist, die Menschen willkommen heißt, die ein Bewusstsein dafür hat. Jesus erweitert unseren Horizont. Es ist schön, dass wir hier beieinander sind, aber der Kreis darf noch größer werden und muss. Lehren, zweiter Auftrag. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Bisher ging es darum, das Gesetz zu erfüllen. Das kannten die Jünger, waren ja alles Juden. Jetzt geht es darum, Jesus zu folgen. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer Jesus sieht, sieht, wie der Wille Gottes aussieht. Er sieht, wie das Gesetz erfüllt sein will. Die Taufe ist der Stapellauf. Die Lehre ist die Kreuzfahrt durchs Leben. Es geht nicht um ganz viel Wissen bei der Lehre, fällt uns gleich auf und lehrt sie. Wissen, alles, was ich euch befohlen habe, steht nicht da. Da braucht man gar keine Grammatik können, sondern lehrt sie halten. Es geht ums Halten, um das Tun, um das Beherzigen. Das steht im Evangelium und in den Briefen der Apostel. Ich möchte empfehlen, die Bibel zu lesen. Greift zur Bibel. Wir lehren die Bibel, ausgerichtet auf Jesus. Unser Ziel ist, ihm ähnlicher zu werden. Wir helfen einander, Jesus ähnlicher zu werden, ist sogar Teil unseres Gemeindemottos. Wir wissen, was gelehrt werden soll, alles, was ich euch befohlen habe, aber wir erfahren hier nicht, wie wir das tun sollen. Auch wieder ganz große Vielfalt, nicht ängstlich sein. Stille Zeit, Bibelstunde, bibelorientierter Hauskreis, Gottesdienst, ein Fernkurs. Vielleicht ist es auch gut, weil so interaktive Leute unter uns sind, einmal es mit einer Zweierschaft zu probieren. Sich regelmäßig zu treffen mit einem anderen, sich auszutauschen, füreinander zu beten. Die Form ist egal. Hauptsache Veränderung geht in uns vor. Nicht schuldorientiert nach der einen richtigen Methode zu suchen, sondern aus Liebe zu Jesus die richtige Form finden, die angemessene, richtige Form. Das gilt auch für Kinder, für Eltern mit Kindern. Verlasst euch nicht auf den Kindergottesdienst. Schön, dass wir den Kindergottesdienst haben. Verlasst euch nicht auf die Jungschar. Schön, dass wir Jungschar haben. Denkt nicht so, wie ihr selber gelehrt worden seid von euren Eltern oder auch Großeltern. Das ist das einzig Richtige. Welche Form könnte es geben? Nebenbei würde ich anbieten, mit einem Bibelunterricht zu starten im Herbst für Kinder, die jetzt in die 7. oder 8. Klasse kommen. Wenn Eltern Interesse haben, dann bitte ich sie, nach dem Gottesdienst mich anzusprechen. Muss auch praktisch sein. Ja, da nochmal meine grammatische Entdeckung, hatte ich jetzt völlig vergessen. Also, macht alle Völker zu Jüngern, der Hauptauftrag, das andere, das ist, kommt dabei. Sie, die Jünger, dabei taufend in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sie dabei lehrend alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt's, Liebe, die erobert. Weil Jesus, dem Mann der Liebe, alle Gewalt gegeben ist, im Himmel, aber auch auf der Erde, darum sollen wir zu Jüngern machen, sollen wir taufen, sollen wir lehren. Wozu will Jesus alle Gewalt gebrauchen? Er will die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießen. Er will, dass Menschen von da, wo sie sind, aus der Dunkelheit, in das Reich Gottes reinkommen, wo Licht ist, wo Hoffnung ist. Und er will neue Menschen machen, neues Leben geben. Er hat eine Art Autorität, der man trauen kann. Es gibt es nicht viel in unserer Welt ist oft so, je mehr Autorität jemand hat, umso weniger denkt man, kann man dem über den Weg trauen. Bei Jesus ist es umgekehrt. Seiner Autorität mag man sich gerne unterordnen. Er verleiht uns seine Autorität, zu Jüngern zu machen, zu taufen, zu lehren. Jesus gehört nicht zu den Kontrollfreaks, die immer genau wissen wollen, was gerade so läuft und wie irgendetwas umgesetzt wird. Er überlässt uns Freiheit, eine große Freiheit in den Mitteln und Wegen. Dem Teufel gefällt das gar nicht. Er wird alles versuchen, um das zu verhindern. Er liebt es, wenn Leute schuldorientiert leben. Dann hat er sie. Auf die fromme Tour erfreut er sich ganz besonders. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus gehört alle Gewalt. Ich bin bei euch. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, wohlgemerkt, mit seiner Vollmacht ist er bei uns alle Tage. Er bevollmächtigt uns alle Tage, auch wenn wir uns schwach fühlen. Auch wenn wir schwach sind, bevollmächtigt er uns. Gerade in unserer Schwachheit kommt seine Kraft zur Entfaltung. Wir können zu ihm kommen ohne Angst und ohne Schuld und können beten, Jesus, was soll ich jetzt für dich tun, heute? Jesus hatte diese Jünger, die da vor ihm standen, ein paar Tage allein gelassen. Das war nötig, damit er aus Gehorsam ans Kreuz geht. Aber das soll jetzt nie wieder passieren. Es wird nie wieder passieren. Alle Tage bis an der Weltende. Gott ist in Jesus bei uns. Mehr noch, er ist für uns. Gnade heißt, Gott ist für uns. Ein Name Jesu ist Immanuel. Ein Sohn ist uns gegeben. Vielleicht kennt ihr die Worte aus Jesaja, diese prophetischen Worte. Wunderrat, Gott, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Immanuel. Gott ist mit uns. Das ist ein Name Jesu. Endzeit ist schlimm. Vieles, was wir bisher für verlässlich gehalten haben, auch an Maßstäben, geht den Bach runter. Wir erleben das. Aber eins bleibt für immer. Die Nähe Jesu bei seinem Volk. Hören wir immer wieder hin und denken darüber nach. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.